Erwiderung, das ist die Hauptsache. Nun, wenn das die Hauptsache ist, dann spreche ich heute Abend von der Hauptsache. Und jemand hat sehr weislich gesagt, die Hauptsache im Leben ist, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleibt. Es geht heute um Gesundheit, aber nicht um leibliche Gesundheit, weil das nicht die Hauptsache ist, sondern es geht um geistliche Hauptsache, und das ist geistliche Gesundheit, und das ist die Hauptsache in unserem Leben. Gott hat den Menschen nach zwei Seiten hin geschaffen. Demzufolge hat dieser Mensch, wie die Bibel es sagt, einen inneren und einen äußeren Menschen. Seit dem Sündenfall gibt es Krankheit. Die Krankheit kommt aber nicht von Satan. Immer wieder höre ich dieses, aber das ist eine Irrlehre, und zwar eine tüchtige. Und sie führt in die Krankheit und in den Tod hinein, wenn man nicht aufpasst. Es ist sehr gefährlich zu sagen. Und als der Jüngste anfing, dann konnten die anderen natürlich nicht zurückhalten. Haben die auch mit der Gabel reingestochen, mit dem Löffel, was immer es war. Dann haben sie gegessen. Und bis die Mutter wieder zurück war, war alles ausgegessen. Übrigens, der Vater hatte die Mitte der Bohnen genommen, wo nichts angebrannt war, und hatte diesen Teil der Mutter eingeschenkt. Und als sie zurückkam, hatten die Kinder schon alle ihre Bohnen auf und den Teller ausgeleckt. Und als sie sich setzte zu ihren Bohnen, dann merkte sie, die sind gar nicht angebrannt. Und das alles ruft auch eine Träne über die Wange hervor. Und sie freut sich über diese Leistung. Und das Gedicht heißt Einübung in die Liebe. Ja. Die Liebe zur Mutter wurde eingeübt. Der Vater hat noch einiges dazu gesagt, wenn man als Junge, als kleines Kind nicht hier fertig ist. Liebe freut sich an Gott. Wenn man seine Liebe überprüfen möchte, kann man sich fragen, wie sieht es mit meiner Freude über Gott? In den letzten Tagen bin ich stillgestanden bei Psalm 37, Vers 4, beim ersten Teil. Habe deine Lust am Herrn. Und ich habe mich gefragt, was heißt das, Lust zu haben am Herrn? Sich über den Herrn zu freuen. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und darüber gebetet, mit dem Herrn darüber gesprochen. In dem Psalmen haben wir viele Äußerungen der Freude über Gott. Äußerungen der Freude, die für uns heute etwas seltsam klingen sogar. Da kann man springen vor Freude. Ja, haben Sie den mal springen gesehen? Das sieht sehr interessant aus. Ja. Wenn die mal wirklich, oder wenn sie lange im Stall gewesen sind und dann im Frühling rausgelassen werden, das ist eine Lust, sie dann zu sehen. Ja. Psalm 116, Vers 1 ist ein Beispiel. Da übersetzt man meistens, ich liebe den Herrn. Aber im Grundtext ist kein Gegenstand des Liebens angegeben. Da steht nur, ich liebe. Vorausgesetzt ist natürlich der Herr, aber das kommt dann gleich. Der Herr hat Großes für mich getan, an mir getan, deshalb liebt er den Herrn. Aber der Psalmist beginnt einfach mit dem Ausdruck, ich liebe. Oder wir könnten zu Deutsch sagen, ich bin verliebt. Ich liebe, ich bin mit dem Herrn, ich bin in den Herrn, im Herrn verliebt. Ich mag ihn, ja, ich habe Freude an ihm. Man sollte einmal aufzählen, was bedeutet der Herr mir? Kürzlich war der Bibelschule, hat ein Schüler mir die Frage gestellt, was bedeutet Ihnen Jesus? Ich habe geantwortet. Der hat ziemlich scharf gefragt. Ich glaube, er hat mich nicht ganz getraut. Er wusste nicht, ob ich echt sei. Nun, das darf er schon fragen. Er wollte auch wissen, worauf ich mich berufen würde, wenn ich vor dem Herrn stehen würde. Das habe ich ihm auch gesagt. Im Neuen Testament haben wir Beispiele, Stellen wie 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, man schaut in das Gesicht des Herrn. Das Gesicht des Herrn ist wie ein Spiegel. Oder besser, man schaut in den Spiegel des Wortes Gottes und sieht dort den Herrn. Man schaut sich ihn an, man freut sich über ihn. Es gibt Bilder von Jesus Christus in der Bibel, die sollte man sich anschauen, man sollte sich darüber freuen. Man sollte sich Zeit nehmen, die Evangelien zu lesen. Und sich zu fragen, wie war Jesus, wie sah er aus, nicht äußerlich, sondern wie sah das aus, wenn er mit Menschen gesprochen hat? Wie spricht er mit den Pharisäern, die ihn doch gar nicht mögen, ja? Wie geht er mit ihnen um? Was hat er gesagt? Kolosser 1, Abvers 13, wieder ein Bild von Jesus. 13 bis etwa 20, 22. Ein schönes Bild von Jesus Christus. Sehr konzentriert. Man muss es im Detail studieren. Aber ein wunderbares Bild. Vers 18 und 19 da. Damit er in allen Dingen den ersten Rang einnehme. Den ersten Platz. Ja? In allem. In jeder Stunde des Tages sollte Jesus den ersten Platz haben. Hebräer 1 haben wir auch ein Bild von Jesus. Man sollte diese Texte sich vorhalten und sich darüber freuen, über diese Bilder von Jesus. So wie man sich freut über das Bildnis seines Geliebten oder seiner Geliebten. Man holt es immer wieder aus der Tasche oder aus dem, wo immer es verstaut ist, und sieht es sich wieder an. Man freut sich darüber. So freut man sich über den Herrn. Man freut sich am Gedanken an den Herrn. Was bedeutet mir der Herr? Man zähle einmal auf. Lehrer, Freund, Führer und so weiter. Meine Kraft, meine Gesundheit, mein alles. Man sollte sich Zeit nehmen, dem Herrn zu sagen, was er einem bedeutet. Gehen Sie mal spazieren alleine und sagen Sie dem Herrn laut, was er Ihnen bedeutet. Und sagen Sie ihm, dass Sie ihn lieben, dass Sie Freude an ihm haben, dass er Ihnen viel bedeutet. Sie könnten nicht ohne ihn leben. Das ist die Liebe zu Gott. Die Liebe geht ja auch in eine horizontale Richtung. Die Bibel spricht von der Liebe zueinander. Und wenn Liebe zu Gott da ist, dann ist auch diese Liebe da zum anderen. Und wenn diese fehlt, dann fehlt es an der Liebe zum Herrn. Die eine erwächst aus der anderen. Genau wie das Vertrauen zum anderen aus dem Vertrauen zum Herrn erwächst. So erwächst die Liebe zueinander aus der Liebe zum Herrn. Johannes 13, Vers 34. Sie wissen, was da steht, ja? Kann jemand zitieren, Herr Happe? Johannes 13, Vers 34. Etwas von der Liebe. Ja. Haben Sie mal darüber nachgedacht, über diesen Vers? Der ist nicht leicht zu verstehen. Nicht so leicht, wie man meint. Denken Sie mal darüber nach. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Was sagt der Vers? Können Sie das in Ihren eigenen Worten sagen?
So wir, also wir mit untereinander umgehen. So, da können andere erkennen.
Was?
Wie lieb wir uns haben, oder?
Und was darf die Schlussfolgerung sein?
Dass sie erkennen können, dass wir in der Liebe Jesu.
Was sagt der Text? Was sagt er?
Was? Ja, so, also, wie wir untereinander auskommen, oder?
Na, schauen Sie sich den Text nochmal an, ja? Wenn wir miteinander auskommen und einander lieben, was ist dann die Schlussfolgerung?
Dabei wird jeder mal erkennen.
Was? Was wird man erkennen?
Ja, dass wir Jünger Jesu sind.
Dass wir Jünger Jesu sind? Ja. Was ist ein Jünger von Jesus? Und wenn er ihn nicht liebt, dann ist er kein Jünger? Ein Jünger von Jesus ist einfach jemand, der Jesus gehört, der ihm nachfolgt. Ja?
Ja.
Und wenn diese Jünger sich nicht lieben untereinander, sind sie dann nicht Jünger?
Doch, sind trotzdem Jünger, aber...
Was macht einen zum Jünger?
Dann sind sie fleischlich gesinnt, also dann würde man so sagen, dann geben sie nicht in der Liebe.
Kann die Welt dann sehen, ob sie Jünger Jesu sind oder nicht?
Wenn sie fleischlich gesinnt sind, dann können sie keines natürlich nicht sehen.
Ne? Dann fehlt es an einem Zeichen vom Jüngersein, ja?
Ja.
Sie haben es sehr gut gesagt. Wie wird man Jünger? Großgeschrieben, nicht klein.
Ja. Indem man Jesus folgt.
Das ist das Jüngersein. Aber wie wird man ein Nachfolger? Wie kommt man dazu, Jesus nachzufolgen?
Es erkennt, dass jemand von neuem geboren
wird. Man wird neu geboren und so wird man jünger. Ich meine, wird man ein Jünger Jesu? Ja. 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 Das ist der Anfang. Durch den Glauben an Jesus Christus, ja. Jesus ruft in die Nachfolge und dann kehrt man um, ja. Er ruft in die Nachfolge von ihm. Man kehrt um, das ist Buße, Glauben. Und dann fängt man an, Jesus nachzulaufen, ja. Kann man das Jüngerwerden in einer Jüngerschule lernen?
Das ist ja eine ständige Schule. Also, wenn ich im Beruf stehe, lerne ich immer zu sein. Wenn ich auf einer Jüngerschule bin, lerne ich immer zu sein. Das ist ja was Ständiges, das wird ja nicht aufgefallen.
Eigentlich muss ich sagen, ja. Weil ich das auch dazu beibringe. Jünger lernen kann man nur dann, wenn man Jesus kennenlernt. Besser kennenlernen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Frage verstanden haben.
Also das sehe ich.
Es geht um die Frage, wie wird man ein Jünger?
Ja? Na, das haben wir auch besprochen.
Und kann man zu einem Jünger werden in einer Jüngerschule?
Was meinen Sie denn konkret, Bibelschule oder?
Kennen Sie nicht Jüngerschulen?
Nein.
Haben Sie noch nicht von einer Jüngerschule gehört? Ah, deshalb schwierig, ja. Es gibt Schulen, die nennen sich Jüngerschulen. Damit Sie es wissen, ja. Das sind kürzere oder längere Kurse, wo man lernen soll, ein Jünger zu sein. Aber da verwechselt man genau wie die Landeskirche das durch die Jahrtausende getan hat, oder Jahrhunderte besser, da verwechselt man das Sein mit dem Werden. Man wird nicht Jünger, ein Jünger durch eine Schule. Man wird ein Jünger Jesu durch Buße und Umkehr. Ja. Man lernt, man kann lernen in einer Schule, auf dem Arbeitsplatz oder irgendwo, wie Sie gesagt haben, ein besserer Jünger zu werden. Aber das darf man nicht verquicken mit einem Jünger werden. Man wird nicht ein Jünger dadurch, dass man einen Kurses besucht, über Jüngerschaft. Ja? Es gibt heute ein Missverständnis auf diesem Gebiet. Man kann aber lernen.
Ja? Kennen Sie Schulen, die das so meinen? Die das so, bei denen das ja so gemeint ist, dass das Umgekehrte dorthin geht, um Jünger zu werden?
Nein, der Fehler liegt nicht darin. Der Fehler liegt darin, dass man meint, dass man Christ sein kann und nicht Jünger ist. Das ist der Fehler. Dass man also, dass es Christen gibt, die sind nicht Jünger und sie sollten aber zu Jüngern werden und deshalb schickt man sie in so eine Schule, damit sie das einmal intensiv lernen. Das ist der Fehler. Dass man, die Schrift konstatiert kein Christsein ohne Jüngerschaft. Man ist kein Christ, wenn man nicht Jünger ist. Das muss man wissen.
In anderen Worten gesagt, da fehlt dann die Liebe.
Ja, die Herrschaft. Jünger hat mit Herrschaft zu tun. Ja. Jüngerschaft heißt, Christus ist mein Anführer geworden, denn ich laufe ja ihm nach. Oder laufe mit ihm, ja. Wenn Jesus sagt, folgt mir nach, das ist ein Befehlssatz. Jemand bestimmt hier über das Leben eines anderen. Wie kommt er dazu? Wie kommt Jesus dem Levi an der Zollstation dazu sagen, geben Sie Ihren Beruf auf? Ja, Levi konnte sagen, wer sind Sie, dass Sie mir hier Befehle geben? Ja, ja, wer ist das? Deshalb, weil er nicht nur irgend so ein Hans, wer immer auch sie ist, ja, hier ist der Sohn Gottes. Hier ist Gott in Fleischgestalt und er befiehlt einem Menschen, komm, jetzt lauf mir mal nach. Jetzt komm mit mir. Der Ruf von Jesus ist Befehl. Und wenn man diesem Ruf folgt, dann hat man sich somit unter die Befehlsherrschaft von Christus gestellt. Und das ist Christsein. Christsein heißt, ein Jünger zu sein. Ein Jünger zu sein heißt Christsein. Als ich das auf einer Gemeindefreizeit sagte, haben die Leiter der Freizeit opponiert. Warum? Weil sie Angst hatten um ihre jungen Leute. Können Sie sich das vorstellen? Das sollte eine gute Gemeinde sein. Soviel ich weiß, war das erste Mal in meinem Leben, dass meine Botschaft, wo ich sie wirklich biblisch ausrichten wollte, auf diese Art und Weise in Frage gestellt wurde. Man darf nicht sagen, dass man nicht Christ ist, wenn der Herr Jesus nicht Herr des Lebens ist. Das überfordert manche jungen Leute in ihrem Christsein. So heißt es. Ich war zutiefst erschüttert. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
Aber es heißt ja auch im Lukas-Evangelium, dass wir unsere Kosten überschlagen sollen, bevor wir die Nachfolge antreten.
Ein Mensch, das heißt, bevor er Jünger ist, ja. Bevor man die Nachfolge antritt, soll man die Kosten überschlagen. Ja? Und wenn man dann nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, dann soll man gar nicht anfangen, Jesus nachzufolgen. Aber wer Jesus behauptet, nachzufolgen, der soll das getan haben. Wenn er dann später dennoch feststellt, es ist ihm zu schwer, dann darf er es immer noch lassen. Aber er muss das wissen, dass man nichts von Christus bekommt ohne Herrschaft. Gott ist für Menschen zweierlei, Herr und Helfer, aber in dieser Reihenfolge. In dieser Reihenfolge. Er bietet manchmal seine Hilfe an, aus Gnade, als Barmherzigkeit, bevor wir ihn als Herrn haben, damit er uns ziehen will, ja? Um uns zu locken, das ist Köder. Aber wenn wir wirklich seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, dann müssen wir zuerst unter seine Herrschaft kommen. Wenn wir seine Rettung haben, seine Vergebung haben wollen, dann müssen wir ihn zuerst als Herrn haben. Denn an der Stelle haben wir ihn im Garten Eden verlassen. An der Stelle. Eva und Adam wollten Gott nicht mehr als Herrn haben. Dort begann die Sünde. Und wir müssen das rückgängig machen. Jeder für sich. Wir müssen also umkehren und unter die Herrschaft von Jesus kommen. Nun, wir müssen zurück. Wo haben wir unser Thema verlassen? Ah ja, es geht um Jüngerschaft, ja. Also, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es geht nicht um das Jüngersein in diesem Vers, es geht um das Erkennen des Jüngerseins. Das heißt, es geht um die Frage, wann können Menschen sehen, dass ich ein Christ bin? Nicht wann bin ich ein Christ, nicht das, sondern wann kann ein anderer erkennen, dass ich Christ bin? Denn Leute, die Menschen können ja nicht immer sehen, wer ich bin. Ja? Wir können ja einander eigentlich nicht sehen, wir sind ja Geister in einer Hülle. Und vor lauter Hüllen können wir einander nicht sehen, ja. Aber wenn wir uns bewegen, wenn wir uns benehmen, und uns zeigen in unserer Beziehung zueinander, zum Beispiel jetzt in der Liebe, dann kann man erkennen, was in uns vorgeht. Und wenn diese Frucht des Christseins da ist, dann kann man an der Frucht erkennen, was die Ursache war. Ich bin Christ geworden, ja. Es gibt Christen, die haben Leben, aber die haben so wenig Liebe, dass man diese Liebe nicht sehen kann. Und dann natürlich sind sie nicht als Christen zu erkennen, besonders von der Welt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht Christen wären. Es könnte ein Hinweis darauf sein, aber es müsste nicht, ja. Es müsste noch nicht so weit sein. Ja?
Nochmal, ich fällt mir jetzt gerade was ein.
Übrigens, diesen Unterschied haben Sie gesehen, ja.
Ja, nee, es geht jetzt hier um die Frucht.
Ja.
Wenn ein Christ von der Welt nicht erkrankt wird, dann fällt es doch sicher immer schwer, Frucht zu bringen. Ich denke jetzt an Galater 5, die Früchte des Geistes. Wenn jetzt ein Beispiel, ja. Wenn einer einfach rabiat ist, oder forsch oder einfach unbehaglich dem Nächsten gegenüber, ja.
Ja.
Kann ja ein anderer Mensch nicht erkennen, dass er also Christ ist, also in dem Sinn, also mit.
Das sieht nicht so aus, wie man sich einen Christen vorstellt, ja.
Und ist das auch schwierig, oder habe ich ja momentan keine Frucht, oder wie sehe ich? Die Frucht des Geistes fehlt dann, ne? Das ist richtig.
Ja, aber die fehlte, bevor er rabiat war. Ja, die Lösung ist jetzt, Buße zu tun. Einzusehen, dass man unbehaglich ist für die anderen, ja. Einzusehen, dass man reibt, dass man aneckt. An der Stelle soll man jetzt zum Herrn gehen. Herr, ich habe hier eine Ecke. Es tut mir leid. Ich lasse es dir zu, hier zu reiben. Das wird mir wehtun, aber das ist dir gestattet, Herr. Du kannst mit mir umgehen, wie du willst. Ich gehöre dir. Du darfst mit deinem Besitz tun, was du willst. Und ich bin dein Besitz. Aber ich will lernen, liebevoll zu sein. Ein junger Schotte, der war mit etwa 15 vielleicht zum Glauben gekommen. Die hieß James Stewart, wie viele Schotten heißen. So wie Hans Meyer auf Deutsch, ja. Und der arbeitete in einer Fabrik. Und der musste auch lernen, sanfter zu werden. Und das hat er gelernt. Und dann haben die Leute gemerkt, dass er sich verändert hat. Ja. Dann kam er besser an mit seinem Zeugnis. Der war sehr energisch im Zeugnis geben, ja. Überall war er dabei, war liebte den Herrn. Aber er musste lernen, sanftmütig zu sein. Ja. Dann natürlich ist es leichter, für das Zeugnis anzukommen. Liebe zum Anderen, Johannes 13, Vers 34. Epheser 4, 1 bis 3 spricht auch über die Liebe. Über das Miteinander auskommen in Demut und Sanftmut. Die Liebe ist hier wieder das Wichtigste, das Band der Liebe, die Einheit des Geistes. Sagt es Paulus, die ist an der Liebe zu kennen, erkennen. Die Liebe ist langmütig, er spricht von der Langmut, er spricht von der Sanftmut, von der Demut, das Ertragen des Anderen. 1. Korinther 13 kann man sich prüfen. Übrigens, 1. Korinther 13 kommt zwischen 12 und 14, wussten Sie das? Nicht nur zahlenmäßig. Kapitel 12 wird die Gemeinde als eine begabte Gemeinde geschildert, wie ein Leib. Da sieht man ihn in seiner Ganzheit. In Kapitel 14, zwei Schritte weiter, da tritt die Gemeinde in Aktion mit diesen Gnadengaben. Dazwischen das mit der Liebe. Das heißt, wenn die Begabungen nicht in Liebe ausgeübt werden, dann hat es alles keinen Sinn. Begabungen sind ein Weg, auf welchem man den Herrn verherrlicht, weil man dann dient. Aber Paulus sagt, ein besserer Weg, nicht eine Alternative, sondern nur ein besserer Weg, ist die Liebe. Gaben und Liebe sind beide Wege, auf welchen man den Herrn verherrlicht. Darum geht es im Glaubensleben, ihm Freude zu machen. Gaben sind zum Dienst da. Aber wenn der bessere Weg fehlt, dann hilft dieser erste Weg überhaupt nichts. Das will er in Kapitel 13 sagen. Ich kann noch so begabt sein, aber wenn ich diese Begabung nicht in Liebe ausübe, dann habe ich nichts ausgerichtet. Das will uns 1. Korinther 13 in seiner Stellung zwischen 12 und 14 sagen. Ein weiterer Liebestext oder Text der Liebe, Entschuldigung, ist Kolosser 3, 12 bis 14. Ich gebe Ihnen diese Texte, wenn Sie nachdenken wollen über das Thema. Ich will diese nicht im Einzelnen auslegen und besprechen. Kolosser 3, 12 bis 14, ein Text über die Liebe. Und ein weiterer Text, 1. Petrus 4, 8 bis 10. Ein durchgehender Text, der zeigt, wie man Liebe ausüben kann. Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, nicht drückt ein Auge zu, wo Schuld ist oder Sünde ist, sondern vergibt, ist bereit zu vergeben. Manchmal fordert die Liebe es auf, dass wir dem anderen an seine Sünde erinnern, aber wir müssen vorher eine gnädige Haltung einnehmen, bevor wir das tun können, sonst haben wir ihm nichts zu sagen. Liebe zum anderen ist ein sehr großes Thema, aber ich lasse es jetzt. Ich komme zu einem weiteren, zu einer Frage. Haben wir auch hier eine weitere Richtung bei der Liebe, wie wir sie beim Glauben hatten? Ich habe gesagt, beim Glauben gibt es ein Vertrauen zu sich selbst. Gibt es auch eine Liebe zu sich selbst? Ja, es gibt eine Liebe zu sich selbst, aber sie wird nie befohlen. Die Liebe zu einem Selbst, mit der ist man geschaffen. Die kommt von selbst. Das heißt, jeder hat den Wunsch, am Leben zu bleiben. Jeder will am Leben bleiben und tut dann auch Entsprechendes, um sich selbst am Leben zu halten. Liebe hält am Leben. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und hat sein Leben gelassen für die Gemeinde. Warum? Um die Gemeinde zum Leben zu bringen. So soll der Mann seine Frau lieben. Das heißt, er soll sie am Leben erhalten. Er soll dem Leben der Frau dienen. Dann liebt man sie. Bitte?
Du musst noch mal einhaken.
Ja.
Was die Selbstliebe anbelangt.
Ja.
Also von meinem Christenleben her kann ich anders sagen, das habe ich durchmachen dürfen, dass die Selbstliebe zu groß war bei mir.
Ja.
Und dadurch Gott eigentlich fast keinen Raum in meinem Leben hat.
Mhm.
Ja, die Selbstliebe ist zwar vielleicht ein Punkt, wo angesprochen wird, aber doch die Liebe zu Gott sollte doch größer sein.
Mhm. Ja, das ist es. Die Liebe zu einem Selbst ist da von Natur aus. Die Sünde macht sie überdimensional. Die Sünde. Die Sünde macht es, dass ich mich selbst zu sehr liebe. Dass ich mich selbst liebe anstelle von Gott, dass ich mich selbst liebe anstelle von Menschen. Liebe zu sich selbst wird nie befohlen. Es gibt eine Richtung in den letzten Jahren, immer wieder hört man, man soll sich selbst auch mal lieben. Ja. Man soll sich selbst annehmen. Das kommt im Zuge der ganzen Psychologie und Psychotherapie und wie es alles heißt. Ja. Das geht zu weit. Die Schrift legt den Gläubigen nicht an, nicht nahe, sich selbst anzunehmen und zu lieben. Wir können uns selbst annehmen, wenn wir wissen, dass der Herr uns angenommen hat. Das können wir. Wir können von uns selbst fertig werden. Aber wir sollten vorsichtig sein und nicht meinen, wir wären jetzt aufgerufen, uns selbst zu lieben. Das entnimmt man verkehrterweise aus dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja. Aber dieser Vers sagt nicht, dass man sich selbst lieben soll. Der Vers sagt, dass man den Nächsten lieben soll. Wie man sich selbst liebt, das heißt, in dem Maße. Man soll also sich selbst nicht mehr lieben, denn den anderen. Ist eigentlich ein Verbot verkappt, ja? Nicht ein Gebot. Sie wollten was sagen?
Genau auf diesen Vers wollte ich zu sprechen kommen. Walter Trobischer hat ein Buch veröffentlicht,
ja.
Selbstliebe.
Ja.
Da ist er besonders auf diesen Vers eingegangen und knüpft daran an, dass es halt Menschen gibt, die sich selbst einfach nicht annehmen können.
Mhm.
Aus welchen Ursachen auch immer. Einfach psychisch vielleicht etwas krank oder,
ja.
Oder Minderwertigkeitskomplex und dergleichen mehr. Ja.
Ja.
Die ganze Latte, was er so aufhört. Könnte man dazu Stellung nehmen?
Zu der Schwierigkeit, sich selbst anzunehmen.
Ja, ob es wirklich ein Problem ist von Ihnen, wie ich jetzt gehört habe, für Sie ist es kein Problem, dass der Mensch sich ganz automatisch liebt, ja. So auch ganz automatisch annimmt. Und wenn ein Mensch dennoch so deprimiert ist oder
ja.
Sich nicht annehmen kann oder frustriert oder ich weiß nicht, was für Zeichen der Zeit alles so
ja.
Von sich gibt. Aber wie könnten Sie das dann?
Die Schrift fordert nicht auf zur Selbstliebe, im Gegenteil, sie fordert auf zur Selbstverleugnung. Und Trobisch hat hier etwas missverstanden. Er hat auch psychologisch die Deprimiertheit solcher Leute missverstanden, die sich selbst nicht annehmen können, sozusagen, ja. Das sogenannte sich selbst nicht annehmen können ist eine verkappte Selbstliebe. Man nimmt sich selbst nicht an, weil man sich selbst liebt. Man ist nicht bereit, sich selbst aufzugeben. Deshalb nimmt man sich selbst nicht an. Das ist eine perverse Selbstliebe. Wenn Leute, die depressiv sind, das einsehen könnten. Aber die Psychologen nähren geradezu noch ihre Selbstliebe, indem sie versuchen, sie dazu zu bringen, dass sie jetzt positiverweise sich selbst annehmen. Diese Leute müssen zum Kreuz kommen. Diese Leute müssen dahin kommen, dass sie Ja sagen zu ihren Umständen. Dr. Kaschel von Amerika, der in der Schweiz sehr viele gesegnete Dienste tun darf, tut das. Er war selbst Arzt, er hat selbst dann auch Psychologie studiert, war Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses, soviel ich weiß. Hat aber das alles dem allen den Rücken gekehrt. Und als der Herr ihn wirklich rumholte, ich weiß nicht, wann er Christ wurde, aber er hat dieser ganzen Sache den Rücken gekehrt und hat gelernt, dass die Lösung nicht über die weltliche Art von Psychologie geht, sondern über das Kreuz. Er liebt die Menschen, die depressiv sind. Er kennt das. Aber er sagt, er spricht mit den Leuten, kannst du das annehmen? Kannst du das annehmen? Das ist der Weg des Herrn mit dir. Kannst du Ja dazu sagen? Er hat eingesehen, bis wir bereit sind, zum Todespunkt zu kommen, werden wir nie genesen. Aber wann wir bereit sind zu sterben, den Tod anzunehmen, den gänzlichen Verzicht, die gänzliche Verkennung, ja, das Gänzliche abgelehnt werden, ganz abgelehnt werden. Denn dagegen rebelliert man, ja. Der Vater hat mich nicht angenommen, die Mutter hat mich nicht angenommen und so weiter, ja. Und dann wird diese Selbstliebe geschürt, ja, das ist, weil das so und so in deinem Leben, ja, und jetzt musst du einfach, ja. Und so lernt niemand damit fertig zu werden. Ja? Man kommt nie darüber weg. Auch sexuelle Bedürfnisse werden dadurch nicht, sexuelle Gebundenheiten werden nicht gelöst. Aber wenn man lernt, ein holländischer, ich nehme an, er ist Arzt, er hat mit Homosexuellen gearbeitet, und hat gelernt, dass das Kernproblem der Selbstmitleid ist. Das ist biblisch, ja. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben und die Welt horcht auf, oh, jetzt hat jemand den Schlüssel gefunden, ja. Das hat Jesus schon lange gewusst, ja. Wenn man bereit ist, sich selbst zu verleugnen, aufzugeben, dann kann der Herr neu anfangen, ja. Dann kann der Herr neu anfangen. Dann sehe ich mich in seinem Lichte. Dann kann ich mich selbst annehmen, weil er für mich gestorben ist. Dann kann ich aufatmen, aber weil ich dann ein geschenktes Leben lebe und nicht mehr an mich selbst mich klammern muss, ja. Wenn man loslassen kann und sich in die Hand des Herrn geben kann. Aber nur in die Hand des Herrn, sonst ist man zerstört, ja. Das ist keine Hilfe. Wenn man in eine andere Richtung geht, dann verstärkt man noch dieses Naturbedürfnis, am Leben zu bleiben. Dann klammert man sich noch umso mehr an sich selbst, ja? Und kommt über diese Hürde nicht hinweg. Aber wenn man zu dem kommt und zu dem geführt wird, der sein Leben für mich gab und der mich jetzt retten will, mein Leben wirklich erhalten will, dann kann ich mein Leben abgeben, wissend, dass es erhalten bleibt, ja? Und dann kann ich loslassen. Dann kann ich den Vater, der mich verkannt hat, lieben. Die Mutter und so weiter. Dann kann ich meine Umstände annehmen, wissend, dass der Herr mich angenommen hat und in ihm bin ich etwas, ja? Es ist schon etwas daran, dass wir uns selbst annehmen müssen, aber nur auf diesem Wege. Ja? Nicht indem wir zu einem Gebot greifen, dass wir uns selbst lieben sollten. So wird uns nicht geholfen.
In Sprüchen steht ja, gib mir mein Sohn dein Herz.
Ja, ja. Also, das war das Thema für heute Abend. Wir haben jetzt von der Liebe gesprochen. Das nächste Mal will ich von der Heiligkeit sprechen, als einem Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Und wir werden dann wahrscheinlich ein Stück weiterkommen. Wahrscheinlich werden wir das nächste Mal dann auch über gesundes Denken sprechen. Gesundes Denken. Sie können sich also schon im Denken üben, um mitzukommen. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du dein Leben für uns gelassen hast, aus Liebe zu uns. Wir können dieses gar nicht begreifen. Herr, wir bitten dich, dass wir das noch viel mehr zu schätzen wissen möchten. Zeige uns, Herr, wie groß diese Liebe war, damit unsere Liebe zu dir stärker wird. Herr, wir lieben dich. Wir möchten dich noch mehr lieben lernen. Wir möchten bereit sein, auf alles zu verzichten, damit du in unserem Leben zum Zuge kommst und durch unser Leben verherrlicht wirst, zu sehen wirst in der Welt. Herr, du musst die Schale wegschlagen, damit das Licht zu sehen ist. Die Krüge müssen zerbrochen werden, damit die Fackeln zu sehen sind. Hilf uns, Herr, bereit zu sein zu diesem Zerschlagen, damit das Leben von Jesus sichtbar wird. Begleite uns jetzt und bewahre uns dein Wort im Herzen. Lass es nicht so schnell weggehen und lass es Frucht tragen in unserem Leben. Korrigiere, Herr, was nicht von dir war. Lass es vergessen werden. Lass uns das behalten, das von dir war. Amen.